Ja, der Predigttext, der steht im Lukasevangelium Kapitel 10, die Verse ab 38 bis zum Schluss, also bis 42. Lukas Kapitel 10, 38 bis 42. Es begab sich aber, da sie wandelten, ging er in einen Markt. Da war ein Weib mit Namen Martha, die nahm ihn auf in ihr Haus. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seine Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie es auch angreife. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden.
Einen schönen guten Tag und auch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich euch. Vermutlich ein nicht sehr gewöhnlicher Text zu predigen im Advent, aber der, der hier Advent hält im Haus der Martha, der soll uns mal sehr intensiv beschäftigen. Und deswegen dachte ich, das kann nicht schaden, wenn wir Jesus hier begegnen. Eine kurze Begebenheit. Ich dachte so, dass hier, was Lukas hier macht, ist wahrscheinlich die Eiger-Nordwand der Berichterstattung. Man kriegt ein bisschen den Eindruck vermittelt, wenn Lukas sich die Situationsbeschreibung hätte sparen können, hätte er auch das getan, um direkt auf den Gipfel seines Berichtes zu kommen. Wir erinnern uns daran, dass Lukas in Kapitel 1 eine ganz klare Ansage macht zu dem, was er über Jesus berichtet und was die Motivation war, das in seinem Evangelium zu schildern, was er schildert. Dieser Bericht von Martha und Maria, den bringt nur Lukas. Man kann also mit Recht mal die Frage stellen, was ist ihm hier so herausgestochen, dass er es einordnet in den Zusammenhang, von dem er sagt: Was ich geschrieben habe, ist dazu geschrieben, dass du, o Gottesfreund, den sicheren Grund der Lehre bekämest, darin du unterwiesen bist. Also, Leser und Hörer des Lukas-Evangeliums, soll die Geschichte von Martha und Maria hören, um sicher gegründet zu werden in der Lehre, in der du und ich unterwiesen sind, also in der Lehre des Evangeliums von Jesus Christus. Ich dachte, als ich das so las, an meine Oma. Die hatte die Angewohnheit, immer 5 Geschichten gleichzeitig zu erzählen, und der Zuhörer musste dann rausfinden, wo sie gerade ist. Es hätte hier bei der Familie ja vieles, vieles zu berichten gegeben. Johannes macht das etwas ausführlicher. Es gibt da zum Beispiel diesen Bruder Lazarus, der wohl immer auch ein bisschen kränklich war. Über die Familiengeschichte hätte man ja auch was sagen können. Lazarus ist die lateinische Form des hebräischen Namens Eleazar. Und Eleazar ist einer der hauptsächlich gängigsten Priesternamen. Haben wir es hier also mit einer Priesterfamilie zu tun? Auch da hätte es ja sicher manches zu berichten gegeben. Auch darüber, dass die Familie wohl Geld hatte. Maria ist dann später diejenige, die über Jesu Füße ein Glas mit Salböl auskippt im Gegenwert des Jahresgehalts eines Facharbeiters. Dazu erfahren wir nichts. Wir werden also förmlich mit der Nase darauf gestoßen, was Lukas hier so wichtig ist, dass er alles andere weglässt. dieses Wort Jesu, das er den beiden Frauen ins Stammbuch schreibt. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das wird nicht von ihr genommen werden. Hier haben wir also eine konkrete Adventsansprache unseres Herrn. Er hat Advent gehalten im Haus der Martha und befindet sich da in einer Situation, in der er das Thema Advent erstmal klären muss. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Maria aber hat das gute Teil gewählt. Wir hätten wahrscheinlich ziemlich wenig von diesem Bericht, auch im Sinne des Lukas ziemlich wenig von diesem Bericht, wenn die Frage offen blieb, ja, was ist denn nur der gute Teil? Jesus gibt die Antwort auf diese Frage und zwar mit sich selber. Jesus ist das gute Teil der Maria und er ist es in einer ganz besonderen Hinsicht. Das ist eigentlich die Hauptantwort auf die Frage, was ist denn nun das gute Teil? Was ist denn nun mit diesem Advent hier im Haus der Martha und der Maria? Die Antwort heißt Leben. Schlicht und ergreifend und eben auch nichts weniger als das, Leben. Leben unter den vier Aspekten, wo kommt es her? Wie wird es ernährt? Wie wird es bewahrt? Und wo geht es hin? Leben, wo kommt es her? Jesus Christus sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volle Genüge haben sollt. Das Leben, zu dem wir gedacht sind, zu dem du und ich geschaffen sind, zu dem ursprünglich auch schon Adam und Eva geschaffen waren, war das Leben als Gegenüber des lebendigen Gottes. Gott hatte gesagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, und schuf sie als Mann und Frau und schuf sie dazu, ihm gegenüber zu leben, in einer sehr engen Gemeinschaft mit Gott, ihrem Schöpfer und Vater, zu leben. Diese Lebensgemeinschaft, zu der Adam und Eva geschaffen waren, beschreibt uns die Bibel so, dass Gott jeden Abend in den Garten kam und mit ihnen spazieren gegangen ist. Viel enger wird man sich das kaum vorstellen können zwischen Gott und Mensch. Gott kommt zu Adam und Eva und geht mit ihnen spazieren im Garten. Da will er ihnen begegnen, da will er, dass sie ihm begegnen, da will er Beziehung mit ihnen, da will er, dass sie in die Beziehung mit ihm eintreten, dass sie darin wachsen, dass sie darin lernen und weiterkommen, und dass er sie darin beschenken kann. Gott sagt das an verschiedenen Stellen der Bibel, dass das ziemlich seltsam von ihm gedacht wäre, würde man ihm unterstellen, er hätte Menschen geschaffen, um sie zu vernichten. Vielmehr ist es so, er hat die Menschen geschaffen, um ihnen sein Vaterherz zu schenken und ihnen ein Leben zu schenken, das in der Gemeinschaft mit ihm geführt werden kann. Dass sie aus seiner Vatergüte leben sollen. Da kam das Leben ursprünglich mal her. Das haben Adam und Eva von sich gestoßen, indem sie dachten, sie könnten es selber besser. Und das ist auch der Tod, in dem Adam und Eva die Menschheit gebracht haben, der Tod, in dem du und ich gesteckt haben, bevor Jesus uns erlöst hat. Es wird da von verschiedenen Seiten ja immer behauptet, die Bibel, das könne ja gar nicht stimmen. Gott hätte gesagt, Adam und Eva würden sterben, wenn sie vom Baum der Erkenntnis essen. Sie wären aber gar nicht gestorben, also wäre das alles falsch. Dazu ist biblisch zu bemerken, dass da jemand das Konzept des Begriffs Tod nicht verstanden hat. Das Ende der biologischen Existenz hat mit Tod überhaupt nichts zu tun. Tod ist für den Menschen dann, wenn er das verliert, was ihm sein eigentliches Leben gibt. Und gerade im Unterschied zu den anderen Geschöpfen bekommt der Mensch sein Leben dadurch, dass Gott ihm seinen Atem des Lebens einbläst. Nur da, wo der Mensch diesen Atem des Lebens, man könnte auch sagen, diesen Geist aus Gott, von Gott bekommen hat, da ist sein Leben. Und insofern Adam und Eva dieses Leben aus Gott, diesen Geist Gottes von sich gestoßen haben in der Sünde, ist der Tod eingetreten, dessen Opfer bis auf diesen Tag jeder Mensch ist, weshalb jeder Mensch diesen einen Erlöser braucht, der von sich sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben und volle Genüge habt. Wenn das mit der Priesterfamilie stimmt, dann wusste Maria, dass der kommt. Dann war das bekannt, Gott würde diesen Zustand nicht einfach in Ewigkeit andauern lassen, dass der Mensch von ihm getrennt im Tod, in der Verlorenheit ist. Einmal schafft Gott es, dass das Leben wiederkommt, dass jemand von Gott kommt, der in der Lage ist, die Menschen aus dem Tod ins Leben, aus der Verlorenheit in die Gotteskindschaft, sogar aus der Feindschaft gegen Gott in die Gotteskindschaft zu führen. Dem setzt Maria sich hier zu Füßen. Den hat sie erkannt. Der hat Advent gehalten in ihrem Haus. Hier ist kein Geringerer angekommen als der, der mit Recht von sich sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volle Genüge haben sollt. Dass also der Tod, die Macht des Todes, nämlich die Sünde, und der Herr des Todes, der Widersacher Gottes, ihr Ende finden. Damit das geschieht, braucht es keinen Geringeren als den, den der Prophet Jesaja ankündigt, Kapitel 9, Vers 5. Er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Bitte nicht diesen Quatsch mitmachen mit wunderbarer Ratgeber, das führt in die falsche Richtung, denn ein Ratgeber ist immer nur so gut wie meine Fähigkeit, seinen Rat umzusetzen. Ich brauche nichts Geringeres als den Ratschluss des lebendigen Gottes, der für mich einen Weg aus dem Tod ins Leben findet, einen Weg aus der Sünde in die Gerechtigkeit, einen Weg aus der Feindschaft in die Kindschaft. Und damit dieser Ratschluss Gottes für mich relevante Tatsache wird, braucht es nichts weniger als ein Wunder. Deswegen brauche ich einen Wunderrat. Und ich kann schlicht und ergreifend von niemand Geringerem gerettet werden als von einem Wunderrat, weil er es auch sein muss, der die Macht mit sich bringt, meine Rettung zu schaffen. Es muss Gott selber sein und er muss seine ganze Macht mit sich bringen. Ich brauche einen Gotthelden, der das für mich erringt und der für mich niederzwingt, was mich gefangen hält und was mich in den Tod bringt. Ich brauche einen Gotthelden, der mit sich die Macht bringt, das Herz Gottes auch wirklich umzusetzen und durchzusetzen, indem seit Ewigkeit beschlossen ist, ewig Vater. Er will Vater derer sein, die er geschaffen hat. Dafür erkauft er sie sich zurück. Auch das gehört zu diesem Wunderrat, zu diesem Gotthelden. Und es muss derjenige sein, der Herrschaftsgewalt und Hoheit hat, Frieden Gottes wirklich zu schaffen und heraufzuführen. Einen Friedefürsten. Kein geringerer kann es sein. Der muss Advent halten. Und er hat Advent gehalten, hier im Haus der Martha. Und Maria hat gesehen, wer da Advent hält. Das ist der, der mit Recht sagt, ich bin gekommen, dass du, Maria, das Leben und volle Genüge hast. Und wir hören in dem Satz, wie schwer ihm das Herz wird, wenn er Martha ansieht und zu ihr sagt, Martha, ich bin auch gekommen, damit du das Leben und volle Genüge hast. Ich hab Advent in deinem Haus gehalten. Du lässt mir diesen Advent aber gar nicht zu. Du hast viel Sorge und Mühe und gehst an dem guten Teil, das dir wirklich das Leben brächte, das dir die volle Versöhnung brächte, das dir die Wiederherstellung der Gotteskindschaft brächte, daran gehst du vorbei. Wahrscheinlich hätte Jesus gar nichts gesagt, wenn Martha 2 Stunden später mit Kochen angefangen hätte. Hier, an diesem Punkt, wo der Advent gehalten hat, der die Vollmacht mit sich bringt, Leben und volle Genüge zu schenken, ist aber gefordert, liebe Martha, mach diesen Advent zu deinem Lebensadvent. Nimm teil an dem guten Teil, das Maria gewählt hat. Das wird nicht von ihr genommen werden. Leben, wie wird es ernährt? Maria sitzt zu Füßen Jesu und hört ihm zu. Das ist der Jesus, der ganz klar auch in seinem Widerstand gegen den Satan deutlich macht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. So hat dieser Gottheld Advent gehalten in ihrem Haus. Maria sieht ihn und setzt sich hin, weil sie weiß, ich lebe auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Maria weiß anscheinend, wie es auch ein Petrus als seine Erfahrung mit dem Weg mit Jesus deutlich macht, du hast Worte des ewigen Lebens. Maria weiß, wenn der kommt, der von Gott gesandt ist, um mich mit Gott zu versöhnen, dann darf ich von ihm erwarten, dass er Gottes Machtwort, Gottes Schöpferwort in mein Leben hineinspricht. Es kommt ja doch kein Geringerer als der, der am Anfang sagte, Vögel, es macht Poff und der Himmel ist voller Vögel. Sie sind perfekt und sie sind bis heute perfekt. Es kommt der, von dem Psalm 33 sagt, er spricht und es geschieht, er gebietet und es steht da. Und von dem Paulus in Römer 4 sagt, er ruft das, was nicht ist, und es ist. Maria hat den Advent dessen gesehen, der Gottes Wort in ihr Leben hineinsprechen kann, der es mit Macht in ihr Leben hineinsprechen kann. Das wird von Jesus verschiedentlich bezeugt, von den Juden verschiedener Synagogengemeinden, dass die sagen, was ist das denn für einer? Der redet ja mit Vollmacht. Das sagen die immer, wenn er aus der Tora gelesen hat. Er redet Gottes Wort mit Vollmacht. Maria will, dass er Gottes Wort, Gottes Machtwort, Gottes Schöpferwort in ihr Leben hineinredet. Brauchst du Machtworte des lebendigen Gottes, deines Vaters im Himmel für Dinge, die in deinem Leben sind, die dir wie Knoten vorkommen, die du nicht durchschlagen kannst? die wie dunkle Wände vor dir stehen, durch die du kein Licht siehst und vor denen du keinen Weg mehr findest. Du darfst den haben, der Gottes Machtworte in dein Leben hineinspricht. Der Gottes Schöpferwort in dein Leben hineinspricht. Brauchst du vielleicht einen Heiland, der in verfahrene Situationen deines Lebens, wo du nicht mehr weißt, wie die nochmal gut werden sollen, Schöpferworte hineinsprechen kann? Liebe Martha, sei doch so gut und überleg dir, wäre es für dein Leben nicht das gute Teil, du setztest dich hier mal hin und überlegtest dir, wo du Machtworte deines Vaters im Himmel, wo du Schöpferworte deines Heilands in deinem Leben bräuchtest und du ließest ihn sie hineinsprechen? Liebe Martha, renn bitte nicht an dem vorbei, der Advent gehalten hat in deinem Haus, damit es in deinem Leben Advent wird. Leben, wie wird es bewahrt? Wir kehren noch einmal ins Paradies zurück. Was hätte Eva denn richtig machen können? Eva war nicht in der Lage, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das war ja genau der Punkt mit dem Baum. Wie hätte sie die Schlange identifizieren sollen? Sie hätte sich die Frage stellen können, wer redet da eigentlich mit mir? Ist das der Gott, den ich kenne? Ist das der Gott, der Lebensgemeinschaft mit mir sucht und mir Lebensgemeinschaft mit sich schenkt? Ist das der Gott, der mit mir spazieren geht und mit mir redet, dessen Stimme ich kenne? Oder ist das irgendeine andere Stimme, die mir irgendetwas anderes sagt? Was darf ich erwarten von dem Gott meiner Lebensgemeinschaft? Und was habe ich dann zu erwarten von irgendwelchen anderen Stimmen? Eines der Evangeliumskapitel, die ich am wichtigsten finde, ist tatsächlich Johannes 10, das Hirtenevangelium. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Meine Schafe kennen meine Stimme, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir, ich gebe ihnen das ewige Leben. Das ist Stimmtraining, was Maria hier macht. Kennenlernen der Hirtenstimme Jesu Christi. Hier in Johannes 10 werden uns die Schafe als Beispiel vor die Augen gestellt. Wir sind es eigentlich gewohnt, Schafe immer als ein bisschen dämlich zu betrachten, das sind die aber gar nicht. Es gibt einen sehr entscheidenden Punkt, an dem wir Menschen sehr viel dämlicher sind als Schafe. Wir neigen nämlich dazu, jedem beliebigen Metzger hinterher zu laufen. Schafe laufen nur ihrem Hirten hinterher, dessen Stimme sie kennen. Vor allen anderen laufen sie fort. Schafe kommen nur auf Zuruf des Hirten. Wenn jemand anders sie ruft, laufen sie fort. Diese Hirtenstimme, die gilt es zu kennen. Das gehört mit zu Marias gutem Teil. Das gehört mit zu dem Adventsevangelium, dass Jesus gekommen ist, weil er uns gesehen hat und weil sich ihm bei unserem Anblick die Eingeweide rumgedreht haben. Er hat nämlich gesehen, wir sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Schafe, die keinen Hirten haben, sind immer Beute des nächstbesten Wolfs. So ist der gekommen, der von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Diesen guten Hirten sollen und dürfen seine Schafe kennen. Seiner Stimme dürfen sie vertrauen, weil er sie kennt, weil er sie führt und weil er ihnen Leben gibt. Und es gibt noch einen weiteren sehr wesentlichen Punkt bei diesem guten Hirten. In Johannes 10 unterscheidet Jesus zwischen einem Hirten, der für seine Arbeit bezahlt wird. Luther hat da das schöne Wort Mietling. Der haut ab, sobald der Wolf kommt. Für Schafe, die ihm gar nicht gehören, hält er bestimmt einen netten Kopf hin. Der ist weg. Der Hirte, dem die Schafe gehören, der bleibt bei seinen Schafen. Und der stellt sich zwischen seine Schafe und den Wolf. Und dann kriegt der Wolf so lange mit Stecken und Stab auf die Schnauze, bis der abhaut. Und wenn das nicht ausreicht, dann lässt dieser gute Hirte für seine Schafe auch sein Leben. So beschreibt Jesus das, was er auf Golgatha tut für die, die ihm gehören. Der gute Hirte lässt für seine Schafe sein Leben. Damit hat er sich diese Schafe erkauft. Und wer so teuer erkauft ist, ebenfalls wieder Johannes 10, der ist in die Hand des Vaters gelegt und niemand wird sich unterstehen, euch zu schaden. Mein Vater ist größer als alles. Diesen Hirten dürfen wir kennen, dem dürfen wir uns anvertrauen, dem dürfen wir hinterherlaufen. Und gerade da, wo es dunkel geworden ist und wir den Hirten nicht mehr sehen, ist es umso wichtiger, dass wir seine Stimme weiterhin hören können, damit wir ihr folgen. Es ist auch wichtig, dass wir seinen Stecken und Stab kennen. Die sollen uns trösten nach Psalm 23 und dadurch können wir rausfinden, wo er lang geht. Und wir können ihm folgen. Wir können uns ihm völlig anvertrauen. Er führt die Seinen, er kennt die Seinen und er gibt ihnen das ewige Leben. Diesen Hirten wählt Maria. Das Leben mit ihm als gutem Hirten wählt sie. Sie ist bereit dazu, sich als Schaf diesem Hirten unterzuordnen. Wahrscheinlich ist ihre Lebenserfahrung die, wie ein Schaf ohne Hirte gewesen zu sein, mit Angst und Unsicherheit, mit der Frage nach Wegen, die es vielleicht nicht gibt, mit dem Bedürfnis danach, das Leben wirklich in die Hand eines Hirten zu bringen, der es sicher verwahren und führen kann. Genau dieser gute Hirte hat hier Advent gehalten und dessen Hirtenherz klingt mit, wenn er zu Martha sagt, liebe Martha, ist dein Sorgen und Mühen, ist dein Rumgerennen nicht vielleicht doch eher ein Wegrennen vor mir? Dein Leben hättest du, wenn du das mal sein ließest, dein Leben hättest du, wenn du dich neben deine Schwester setztest, dich deinem guten Hirten anvertrautest, seine Stimme, sein Reden kennenlerntest. Leben, wo geht es hin? Auch dafür hält Jesus ja Advent. Ist das sogar die Fortsetzung von Hebräer 3? Ich weiß es nicht ganz genau. Der Hebräerbrief sagt jedenfalls den sehr bemerkenswerten Zusammenhang. Wenn Josua das Volk Gottes durch die Landverteilung zur Ruhe gebracht hätte, dann hätte Gott nicht hinterher gesagt, ich will mein Volk zu meiner Ruhe einführen. So gibt es also noch eine Ruhe für das Volk Gottes. Der Hebräerbrief macht das sehr deutlich, der redet ja sehr intensiv in Zusammenhängen alttestamentlicher Theologie. Diese Sabbatruhe, die Gott im Sabbat schon vorschattet, von der Gott auch immer wieder mal spricht, diese Sabbatruhe, zu der sein Volk kommen soll, diese tatsächliche Ruhe in einer wirklichen Gottesgemeinschaft, die hat einen Namen und der heißt Jesus Christus. Deswegen ist es hier an der Stelle, als würde Eleonore Fürstin Reuß sich neben Maria setzen und die beiden würden zusammen in Richtung Martha singen. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah, in des Gotteslammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Amen. Lasst uns beten.